Gesundes neues Jahr zusammen. Hier ist wieder der Thomas. Da wären wir auch schon beim Thema gesundes neues Jahr. Diese Tage liest man ja wieder sehr viel über den sogenannten Dry January, also den trockenen Januar. Damit ist gemeint, dass man im Januar keinen Alkohol trinkt. Das wisst ihr natürlich alles und auch nicht sehr originell dieses Thema, aber ich habe mir gedacht, ich versuche mal ein paar Punkte näher zu beleuchten und vielleicht bringt es ja was für dieses Jahr. Denn wir Europäer sind da ganz vorn mit dabei, also im Vergleich zu den anderen Regionen ist Europa da absolut führend. Ungefähr 9 Liter reiner Alkohol wird pro Kopf pro Jahr von den über 15-Jährigen in Europa konsumiert. In Deutschland ist der Durchschnitt sogar noch höher und liegt circa bei 12 Liter reinen Alkohol. In Lettland, in Tschechien, in Georgien wird noch mehr getrunken und Spitzenreiter in Europa ist Rumänien mit 17 Liter Reinalkohol. Am unteren Ende der Skala liegen die Türkei und Aserbaidschan mit circa 2 Litern Reinalkohol und der weltweite Durchschnitt liegt bei 5,5 Liter Reinalkohol. So, was heißt das jetzt, Reinalkohol? Ich habe hier mal zwei Beispiele durchgerechnet. Mal angenommen, ein Glas Bier mit ca. 300 Millilitern Inhalt und 5% Alkoholgehalt. Da müsste man also die 300 Milliliter mal die 5% rechnen. Dann kommt man bei 15 Milliliter Reinalkohol raus. Und wenn man jetzt die 12 Liter bzw. 12.000 Milliliter reinen Alkoholkonsum hernimmt, den der Deutsche im Jahr anscheinend hat, rechnet man also die 12.000 geteilt durch die 15 und dann kommt man bei 800 Gläsern à 300 Milliliter raus. Also eine ordentliche Menge. Wenn man das mal pro Tag ausrechnet, dann sind das 2,2 Gläser Bier, die der Deutsche am Tag trinkt. Und jetzt gibt es ja auch noch so Personen wie meine Frau, die gar nichts trinken. Also sprich müsste ich 4,4 Glas Bier pro Tag trinken, um diesen Durchschnitt zu erreichen. Und bei 4,4 Gläsern am Tag, da hätte ich dann schon einen leichten Sitzen, muss ich sagen. Jetzt bin ich kein großer Biertrinker, ich trinke eigentlich eher Wein. Bei Wein gibt es dann noch so zusätzliche Geschichten wie, ja, der ist ja eigentlich ganz gesund, wenn man nur ein Glas trinkt am Tag oder irgendwie so, ja. Die Mathematik, die aber hinter Wein steckt, die ist fast noch erschreckender. Mal angenommen, wir trinken eine Flasche Wein mit 750 Millilitern Inhalt. Und nehmen an, die hat so 12% Alkoholgehalt, dann sind das 90 Milliliter Reinalkohol, die in dieser Flasche stecken. Dann wieder die 12.000 Milliliter Reinalkohol angenommen für den Durchschnittsdeutschen. Dann wird man also die 12.000 geteilt durch die 90 rechnen. Dann komme ich bei 133 Flaschen raus, die der Deutsche im Jahr trinkt. Das wäre dann eine Drittelflasche circa pro Tag oder 2,5 Flaschen pro Woche. Auch hier wieder der Vergleich mit Personen, die gar nichts trinken, also zum Beispiel mit meiner Frau, würde bedeuten, ich muss circa 5 Flaschen Wein in der Woche trinken, um diesen Durchschnitt zu erreichen. Glücklicherweise habe ich schon bei den 2,5 Flaschen echt Probleme, das zu erreichen. Also davon bin ich weit entfernt. Ich trinke schon ganz gern mal eine Flasche am Wochenende oder wir wohnen hier in der Würzburger Gegend. Ja, da gibt's schöne Weinberge und auch guten Wein und im Sommer gibt's dann so Weinfeste. Mag sein, dass es daran auch mal ein bisschen mehr wird als eine Flasche am Wochenende. Aber alles, was über die 2 Flaschen geht und 2 ist, denke ich, schon echt hochgegriffen und das dann dauerhaft, also um diesen Durchschnittskonsum zu erreichen, also da habe ich echt Probleme, mir das vorzustellen. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass der Durchschnitt so hoch liegt. Insofern scheint der Dry January durchaus eine gute Idee zu sein. Jetzt könnte man sagen, ja, ein Monat, bringt das überhaupt etwas? Und alles, was ich gelesen habe, ist ja, ein Monat ist besser als kein Monat. Natürlich ist der dauerhafte Verzicht noch besser. Aber bereits innerhalb eines Monats können sich sowohl körperliche als auch psychische Verbesserungen einstellen. Also zum Beispiel, man hat weniger Infektionen, man hat ein geringeres Krebsrisiko, ein geringeres Unfallrisiko, man hat weniger Konflikte, ein gesünderes Herz, einen besseren Schlaf und einen verbesserten Blutdruck. Natürlich ist auch die finanzielle Komponente nicht zu vernachlässigen. In dem Beispiel 2,5 Flaschen Wein pro Woche. Lass uns nicht den teuersten Stoff nehmen, aber auch nicht den billigsten Fusel. Dann würde ich sagen, pro Woche 2,5 Flaschen. Lass uns 20 € annehmen, mal 4 sind das 80 €, die ich einfach so mal sparen kann. Last but not least kann man natürlich auch über das eigene Trinkverhalten dann während der Zeit nachdenken. Man kann sich die Frage stellen, ja, warum trinke ich denn überhaupt? Brauche ich das denn überhaupt? Habe ich nicht vielleicht auch so Spaß ohne Alkohol? Und am Ende des Dry Januarys kann man dann für sich entscheiden, wie es weitergeht. Ich werde den Dry January auf jeden Fall machen. Fairerweise startet mein Dry January erst am 3. Januar, weil ich an Silvester nicht trinken konnte. Ich musste dann nachts meinen Sohn abholen. Deswegen habe ich mir gedacht, am 1. Januar, okay, da gönne ich mir mal was. Und am 2. Januar habe ich dann die Flasche leer gemacht. Aber ab dem 3. Januar plane ich also komplett dry zu sein. Und am Ende des Monats werde ich dann sehr wahrscheinlich für mich entscheiden, ab Februar wieder gelegentlich eine Flasche Wein zu konsumieren am Wochenende. Denn es ist ja nicht nur die negative Komponente zu sehen bei dem Thema, es ist ja irgendwo auch eine Genussfrage und ich für mich denke zumindest, dass ich diesen Genuss weiterhin haben möchte. Ich habe schon andere Lebensmittel komplett eingestellt, wo ich sage, das muss ich nicht mehr zwingend haben. Allen voran natürlich die tierischen Produkte, aber das wird eine gesonderte Folge werden. Jetzt kann man sagen, dass auch Wein tierische Bestandteile hat. Ja, das stimmt. Also zur Herstellung wird oft Gelatine oder Eiweiß benutzt, um den Wein zu klären und zu stabilisieren. Und dann können Rückstände im Wein hinterlassen werden. Und ich trinke ihn aber trotzdem. Ich mache also Ausnahmen, aber darum geht es ja auch gar nicht. Zurück zum Dry January und der Frage, warum ist denn Alkohol angeblich so schlecht für uns? Beziehungsweise ist er denn überhaupt so schlecht für uns? Denn man liest ja auch immer über diese mediterrane Ernährungsweise und dann wird ja oft ja auch dazu gesagt, ja, und ein Glas Wein am Tag kann auch nichts schaden. Jetzt erstmal zur negativen Sicht. Alkohol ist ein Zellgift. Und was bedeutet das? Das kann man am besten am Beispiel der Leberzirrhose erklären, was ja auch so der Klassiker ist, wenn man über Alkoholfolgen spricht. Die Leber ist das größte Organ des Menschen und spielt eine zentrale Rolle in allen Stoffwechselprozessen und der Entgiftung des Körpers. Und ohne eine Leber wäre ein Leben nicht möglich. Wenn man jetzt zu viel Alkohol trinkt, dann wird dieses Gewebe der Leber zunehmend durch funktionsloses Gewebe ersetzt und dadurch wird die Funktion der Leber wesentlich beeinträchtigt. Das erklärt also den Begriff des Zellgifts relativ deutlich für mich. Man muss allerdings dazu sagen, nicht nur der Alkohol führt zu dieser sogenannten Fettleber, sondern auch eine ungesunde Ernährungsweise, insbesondere wenn man dem Körper zu viel Energie zuführt durch die Ernährung, dann wird diese überschüssige Energie in Form von Fett in der Leber abgelagert. In dem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass der Energieinhalt von 1 Gramm Alkohol mit ca. 7 Kilokalorien ungefähr bei dem von Fett liegt. Also das war mir so nicht klar, dass das so hochkalorisch ist. Es scheint auch ein durchaus weit verbreitetes Krankheitsbild zu sein. Also in Deutschland leiden wohl über 5 Millionen Menschen an Lebererkrankungen, die aber natürlich nicht nur durch Alkohol herbeigeführt wurden. Die guten Nachrichten sind, dass die Leber ein Organ ist, das sich sehr gut selbst regenerieren kann. Und deshalb wäre der Dry January ein guter Anlass dafür, mal vollständig eine Zeit lang auf Alkohol zu verzichten. Und das ermöglicht der Leber dann, wieder ihre normalen Funktionen zu erfüllen und neue Zellen zu bilden. Das war jetzt das Beispiel des Zellgifts, also einer physischen Auswirkung des Alkohols auf den Körper. Natürlich gibt es auch noch die psychischen Auswirkungen und insbesondere gibt es da dann die Gefahr, dass man abhängig wird von dem Alkohol. Jetzt werden viele sagen, ja, abhängig bin ich ja nicht und dazu würde ich mich selbst auch zählen. Aber es gibt da schon auch unterschiedliche Abstufungen von Abhängigkeit. Da gibt es dann so 8 Kriterien und wenn 3 davon erfüllt sind, dann spricht man wohl von Abhängigkeit. Das teste ich jetzt mal bei mir durch. Also das erste Kriterium ist eine Art Zwang, Alkohol zu konsumieren. Da würde ich sagen, ein Zwang ist es bei mir sicherlich nicht. Das zweite ist eine verminderte Kontrollfähigkeit über den Alkoholgebrauch. Da würde ich sagen, ist bei mir auch nicht vorhanden. Also ich kann das meines Erachtens jederzeit begrenzen, so wie ich es will. Das dritte ist ein körperliches Entzugssyndrom, wenn Alkohol reduziert wird. Würde ich sagen, ist bei mir auch nicht vorhanden. Substanzgebrauch erfolgt mit dem Ziel, Symptome zu mildern. Nein. Toleranzentwicklung gegenüber den Alkoholwirkungen. Okay, da würde ich sagen, es gab vielleicht schon eine Zeit, wo ich weniger Alkohol gebraucht habe, um ein gewisses Kribbeln zu spüren, nenne ich es mal. Also da könnte man sagen, das ist erfüllt. Sechstes Kriterium ist ein eingeengtes Verhaltensmuster im Umgang mit Alkohol, wie zum Beispiel die Tendenz zu trinken und die Regeln eines gesellschaftlich üblichen Trinkverhaltens außer Acht zu lassen. Also das kann ich definitiv verneinen. Dann Kriterium 7, fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums, definitiv nicht. Und letztes Kriterium, anhaltender Substanz- und Alkoholkonsum trotz Nachweis eindeutig schädlicher Folgen, zum Beispiel Leberschädigung. Aha. Nee, also da würde ich sagen, ist bei mir auch nicht der Fall. Also ich erfülle nur ein Kriterium der 8 Kriterien. Ich bin also nicht abhängig. Habe ich nochmal Glück gehabt. Erschreckend ist allerdings, dass angeblich fast 8 Millionen Menschen so viel Alkohol trinken in Deutschland, dass es gesundheitlich riskant ist. In einer Erhebung von 2021 gaben rund 23,5% der Befragten an, innerhalb des letzten Monats mindestens einmal bis zum Rausch getrunken zu haben. Und bei den Männern sind es dann 31% gewesen und bei den Frauen 15%. Erschreckend viel für mich, aber steht vermutlich dann im Einklang mit dieser Durchschnittsgröße von 12 Litern Reinalkohol, was der Deutsche im Jahr konsumiert. Es gibt auch positive Trends, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die immer häufiger bewusst auf Alkohol verzichten und das Feiern ohne Alkohol viel beliebter ist als noch vor 20 Jahren. Insgesamt ist das Niveau aber relativ hoch. So, aber jetzt wie versprochen auch noch die positiven Seiten des Alkohols. Und gleich vorneweg, da ist es wieder so, es gibt unzählige Studien und wirklich hochkontroverse Aussagen. Es scheint so, also zumindest gibt es einige Studien, die sagen, dass insbesondere der Konsum von Rotwein durchaus positive Auswirkungen haben kann. Andere sagen natürlich, es ist total wurscht, welche Art von Alkohol man trinkt, er ist immer ein Risiko und schädigend. Im Rahmen der mediterranen Ernährungsweise wird Rotwein aber durchaus positiv besprochen. Jetzt erstmal, was ist denn die mediterrane Ernährungsweise? Diese basiert sehr stark auf dem Verzehr von Früchten und Gemüse. Olivenöl spielt eine wesentliche Rolle. Nüsse, Kartoffeln, seltener Verzehr von rotem Fleisch, tendenziell eher Fisch und eben der tägliche moderate Genuss von Wein. Jetzt will ich kein Spaßverderber sein, aber woher will man denn wissen, ob das Glas Rotwein die entscheidende Komponente ist oder die Nüsse oder das Olivenöl oder das viele Gemüse? Es ist wie mit so vielen Studien, die die Ernährung untersuchen. Eindeutige Aussagen sind meines Erachtens kaum möglich. Aber es gibt so medizinische Papers, die dann eine Schlussfolgerung schreiben wie: Der moderate Konsum von Rotwein hat nach der vorliegenden Analyse anders als andere alkoholische Getränke einen protektiven Effekt auf das kardiometabolische, also Herz-Kreislauf-System und möglicherweise auch auf genetisch bedingten Brustkrebs. Und ich will da auch gern dran glauben. Ich habe ja auch gar nicht vor, meinen Konsum komplett einzustellen. Insofern, wenn irgendwo im Kopf auch der Gedanke mitschwirrt, ja, vielleicht hat es doch irgendwo einen positiven Einfluss, wenn ich es denn moderat konsumiere, dann ist das für mich auch echt okay. Ich will das jetzt nicht schönreden und ich will auch nicht sagen, dass der Mensch irgendein Laster haben muss. Aber vielleicht gibt es auch echt Schlimmeres als eben der moderate Konsum eines Glas Weins oder mal ein Glas Bier. Ich denke, es kommt auch insgesamt auf den Lifestyle drauf an. Körperliche Bewegung ist natürlich auch wichtig und idealerweise ist man Nichtraucher, denn der Tabakkonsum stellt wohl ein noch höheres Risiko für Tod und Krankheit dar, als es der Alkohol ist. So, Resümee für heute für mich. Ich werde auf jeden Fall den Dry January durchziehen. Man sollte diese Möglichkeit nutzen, der Leber und dem Körper insgesamt ein paar Wochen Regeneration zu gönnen. Natürlich kann man sich auch fragen, ob man den Alkohol überhaupt braucht oder eventuell auf alkoholfreie Getränke zurückgreift. Es gibt ja auch alkoholfreie Biere zum Beispiel, die kann man zum Essen ganz gut trinken. Es gibt auch alkoholfreie Weine, die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Vielleicht wird das mal eine Option im Februar oder so, alkoholfreien Wein auszuprobieren. Man könnte den Dry January auch insgesamt hernehmen, um nochmal zu hinterfragen, wie ist mein Lifestyle, wie ist meine körperliche Bewegung, wie ist meine Ernährung. Also sprich all die Klassiker, die man auch immer hört mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr. Ich persönlich würde denken, man sollte sich auch nicht zu viel vornehmen. Vielleicht sollte man wirklich einfach nur mal eine kleine Sache versuchen auszuprobieren und wenn die gut funktioniert, dann auch weiterhin durchziehen. Dafür wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg und nochmal ein gutes neues Jahr. Bitte auch immer dran denken, ich bin hier kein Experte in dem Gebiet. Das sind hier nur meine Wahrnehmungen und Sichtweisen. Und wir hören uns wieder das nächste Mal.